Ja, also wir haben gegen die Slowaken ganz gut gespielt, das war ein hartes Spiel. Und ein bisschen einen Durchhänger gehabt gegen die Amis und gegen die Schweden, die waren qualitativ nochmal anders waren wie jetzt die letzten vier Mannschaften, die wir gespielt haben. Wir haben dann ein paar Sachen auch verändert aus Gruppe, ein paar Änderungen am System. Und dann waren eigentlich die letzten vier Spiele überragend. Also wir haben jetzt auch richtig gut Eishockey gespielt, wir haben sehr viele Tore geschossen, sehr gut verteidigt. Was ja immer wichtig ist bei so einem Turnier, ist Unterzahl und Überzahl. Ich glaube, da haben wir auch ganz gut mitgespielt und von daher ja, gehen wir mit dem Wind in die nächste Phase jetzt.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Philipp Grubauer fasst uns die Gruppenphase schön zusammen. Ja, und jetzt geht's ins Viertelfinale. Und da wartet die Schweiz. Und auf euch wartet wieder Bernd Schwickerath. Servus.
Der Schweizer des Podcasts hier, Tache Fetzer.
Ja, ich habe mir hier extra Grubauer rausgesucht.
Fein und reich, das meine ich damit. Ne?
Aber immer früh raus trotzdem. Aber immer früh raus.
Immer früh raus, genau. So ist es. Überragende Vorrunde und dann haut er immer ab.
So ja, mal schauen, wie das dieses Jahr ist. Aber Deutschland spielt natürlich im Viertelfinale gegen die Schweiz. Wie schon im letzten Jahr, wie schon auch 2021, wie schon bei den Olympischen Spielen 2018. Sieger immer? Wer?
Ich glaube Deutschland.
Ja, aber es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel gegen die Schweiz.
Ja, ich finde auch diesmal, also man konnte ja immer sagen, dass die Schweizer leicht favorisiert sind. Diesmal sind sie deutlich favorisiert, finde ich. Also darf ja nicht vergessen, dass die Schweizer ja fast alles, nehmen wir mal Timo Meier raus, aber sonst alles quasi mithaben, was an Topspielern da ist. Und bei den Deutschen fehlen halt natürlich logischerweise Dreisaitl, Stützle, Seider. Also rein vom Papier her, gerade was High-End-Spieler angeht, sind die Schweizer da schon ein Tick vorne, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Aber gehen wir Schritt für Schritt. Ja, gehen wir Schritt für Schritt. Schauen wir gleich auf die Schweiz. Wir hatten ja noch ein Gruppenspiel und das war gegen Frankreich. Ein 6:3-Sieg zum Abschluss der Gruppenphase.
Für mich eine gute Entwicklung der Mannschaft. Wir haben ein wichtiges Spiel gegen die Slowaken gewonnen als Auftaktspiel. Unglaublich wichtig. Das merkt man dann erst hinten raus, wie wichtig die 30 Punkte waren. Spiele gegen USA und Schweden, eine Lektion für uns, woraus wir gelernt haben und der Rest Aufgabe erfüllt.
Ja, so fasst das Harry Kreis zusammen und da nimmt er Frankreich mit dazu, mit Aufgabe erfüllt und mehr war es in dem Fall nicht. Ich glaube, solche Konter wie gegen Frankreich kriegst du gegen die Schweizer nicht, aber es ist natürlich dann auch, ja, ich will nicht sagen bedeutungslos gewesen, dieses letzte Spiel, aber es war klar, Deutschland steht im Viertelfinale und es war klar, wahrscheinlich reicht es auch nicht für den zweiten Platz. Insofern hast du es eh nicht selber in der Hand. Also insofern Haken dahinter, würde ich sagen, gegen das hinter das Frankreich-Spiel. Oder ist irgendwas, wo du sagst, boah, da müssen wir schon nochmal drüber sprechen?
Nee, weil also erstens hast du natürlich, wie du richtig sagst, Chancen bekommen, die du wahrscheinlich heute wieder nicht bekommen wirst. Du hast aber auch Chancen abgegeben, die du so nicht abgeben wirst. Also das war ja recht wild, das Spiel zwischenzeitlich. Ständig irgendwie 2-1, 3-2 und sowas. Also da waren ja auf beiden Seiten ist ja das Mitteleis irgendwann vernachlässigt worden und wie ich in meinem Text geschrieben habe, auch irgendwann so, ja, so Zweikämpfe und Defensivarbeiten stand nicht ganz so hoch im Kurs. Also man hat beiden Mannschaften angemerkt, dass es um nichts mehr ging, weil nicht nur die Deutschen waren ja schon durch, sondern die Franzosen waren ja auch schon raus, hatten aber den Klassenerhalt schon sicher. Also auch für die war das so, komm, wir machen noch mal ein bisschen Run and Gun hier für das letzte Spiel. Und konnte man sich trotzdem ganz gut angucken, aber nicht vom Hocker gehauen hat es mich nicht, ehrlich gesagt.
Ja, wir haben ja auf unserer Reise die erste Etappe erzielt und haben gesagt, okay, wir wollen heute einen guten letzten Schritt bis zur nächsten Etappe hinlegen. Das haben wir getan und warten jetzt auf den Gegner und dann geht die nächste Etappe los.
Und die nächste Etappe steht jetzt vor der Tür. Das war Harry Kreis nach dem Spiel. Da wussten sie den Gegner noch nicht und jetzt ist es klar, es ist die Schweiz. Wieder einmal die Schweizer, die das letzte Gruppenspiel dann auch nochmal gewonnen haben mit 3:1 gegen Finnland, die am Ende also auf dem zweiten Tabellenplatz dieser Gruppe gelandet sind und ja, nur gegen Kanada verloren haben und das auch noch knapp. Also das hätten sie sogar auch gewinnen können, denke ich mal. Ja, wenn Fiala da diese 5 Spieldauer nicht bekommt, dann die Schweizer gute Chance, hatten auch eine Möglichkeit durch einen Penalty an Drigetto vergeben. Also man muss einfach sagen, die Schweizer in dem Fall im Vergleich mit Kanada und Tschechien in dieser Gruppe nicht merklich schwächer, würde ich sagen.
Nee, wobei natürlich auch sie nicht jedes Spiel glatt gewonnen haben. Du hast gegen die Tschechen erst im Penalty-Schießen gewonnen, du hast gegen Österreich durch ein geschenktes Powerplay kurz vor Schluss erst 6-5 gewonnen. Also war jetzt auch nicht so, als hätten die jedes Spiel mit 4 Toren Abstand gewonnen. Ne? Trotzdem, was ja die Schweizer Kollegen hier schreiben, gut, das muss man vielleicht nicht immer alles auf die Goldwaage legen, aber grundsätzlich haben sie schon recht, das ist der stärkste Kader, als die Schweiz wahrscheinlich je zusammen hatte. Und so spielen sie auch.
Ich glaube auch, die Schweizer noch mal ein ganzes Stück besser als letztes Jahr aufgestellt. Ja, gerade mit jetzt mit dem Roman Josi hinten mit drin, einer der besten Verteidiger meiner Meinung nach, den es gibt im Moment. Und ja, das wird vielleicht auch mal ein Spiel, wo man wieder einen anderen, ja, dass man vielleicht auch anders angehen müssen.
Ja, Nico Sturm, anders angehen müssen. Also eher ein Spiel wie gegen die USA, wie gegen Schweden oder irgendwie so zwischendrin, würde ich sagen, ja, im Vergleich zu diesen absoluten Top-Mannschaften, die Deutschland gehabt hat in der Gruppe B und jetzt den Schweizern, wo Deutschland ja fast auf Augenhöhe ist. Du hast natürlich den mentalen Vorteil durch diese Siege in den K.O.-Runden zuletzt. Ich glaube, das ist bei den Schweizern schon im Hinterkopf, die ja nicht nur gegen Deutschland ausgeschieden sind jetzt im Viertelfinale, sondern die noch einmal diese perfekte Gruppenphase hatten mit 7 Siegen, dann 0-3 gegen die USA im Viertelfinale. Sie waren einmal gegen Kanada bis eine Sekunde vor dem Ende vorne mit 2-1 im Viertelfinale. Ja. Dann schießt Severson, der auch wieder dabei ist bei den Kanadiern dieses Jahr, schießt den Ausgleich und Stone dann in der Verlängerung im Viertelfinale das Siegtor für die Kanadier, die dann Weltmeister werden. Und die Schweiz war ganz nah dran am Halbfinale, aber es ist schon das Thema bei der Schweiz in den letzten Jahren. Super Gruppenphase und danach K.O.-Runde und sehr, sehr schnell auf Wiedersehen.
Ja, und deswegen glaube ich sogar, dass der Druck höher ist. Also wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen, dass die deutsche Mannschaft hier mit hohen Erwartungen hinfährt, vielleicht sogar zu hohen wegen der Silbermedaille im Vorjahr. Also Erwartungen, die sie selber vielleicht gar nicht gut findet oder gar nicht mitgeht. Trotzdem sage ich, wenn die deutsche Mannschaft Donnerstag ausscheidet und einen großen Kampf liefert und irgendwie mit 1-2 Toren Abstand nur verliert oder so, dann wird da niemand sagen, das war jetzt ein Katastrophenturnier, aber ganz anders, aber andersrum, wenn die Schweiz das Spiel verliert, dann ist da wieder, dann brennt der wieder komplett der Baum und dann wird auch wieder über Patrick Fischer diskutiert. Dessen Vertrag sich, da gibt es ja so eine Klausel, der Vertrag wird ja verlängert, aber es gab ja die Klausel, wenn er das Viertelfinale erreicht, dann verlängert sich der Vertrag automatisch. Trotzdem, je nachdem, wie sie ausscheiden würden, gehen die Diskussionen natürlich wieder von vorne los. Und deshalb sage ich, rein mental gehen die Deutschen da mit der einfacheren Situation in das Spiel rein.
Ja, dass wir viel Qualität haben, auch was die Tiefe betrifft, dass jetzt nicht nur ein oder zwei Leute das waren, sondern dass wir ja, in Überzahl, wir haben in Unterzahl, wir haben also wirklich großartige Tiefe im Kader, haben von hinten, die Verteidiger haben offensiv sich mit eingeschaltet und ja, aber natürlich muss uns auch bewusst sein, dass am Donnerstag das vielleicht mal ein Spiel wird, wo man mit 1-0 nach Verlängerung gewinnt und dass man da zufrieden ist.
Die Tiefe, die Nico Sturm anspricht, und das ist, denke ich, wenn wir jetzt mal die beiden Mannschaften vergleichen, schon der Unterschied. Also aus meiner Sicht, High-End, wie du auch schon gesagt hast, die besseren Spieler oder die bessere erste Reihe nochmal haben die Schweizer. Also was Fiala, Niederreiter und Hischier da spielen, zusammen mit Josi dann auch noch mit, ja, den besten Verteidiger haben auch die Schweizer auf dem Eis, ist schon extra klasse. Und vor allem, diese Reihe hat ja nicht nur Tempo und Technik, sondern die sind halt einfach auch massiv. Die sind richtig kräftig. Also Fiala wieder auch arbeitet in den Ecken. Niederreiter, der das Ganze auch ergänzt. Ne? Fiala eher der Scorer, der Torjäger. Hischier der Playmaker. Niederreiter auch einer, der sich für nichts zu schade ist. Insofern ist das von den Namen her und was sie bis jetzt im Turnier gezeigt haben, die beste Reihe auf dem Eis, würde ich sagen. Auch mit mehr Qualität als Stachowiak, Peterka und Reichel, die sehr gut gespielt haben. Aber Deutschland hat mehr Tiefe, würde ich sagen. Denn bei den Schweizern finde ich, klar, da hast du schon noch Namen dabei, die du kennst. Aber nach der ersten Reihe wird es auch vom Scoring her, fällt's ab. Ja, auch vom Powerplay. Im ersten Powerplay sind dann auch die genannten, also die drei Stürmer plus Josi plus Ambühl meistens dann noch auf dem Eis. Also das ist dann auch die erste Reihe des Powerplay plus Josi und Ambühl. Und dann fällt's ein bisschen ab und da sehe ich dann Deutschland in der Tiefe schon stärker.
Ja, definitiv. Also die Schweizer haben, wie du sagst, diese eine überragende Reihe. Ich meine, Fiala hat 6 Tore, Hischier hat 5 Tore, Josi hat 3. Also klar, ist jetzt kein Stürmer, aber der spielt ja auch immer dann mit denen zusammen oder sehr oft zumindest. Und dahinter wird es ein bisschen dünn. Ne? Du hast nur 3 Spieler aus der Schweizer Liga, die ja angeblich die stärkste Europas ist, die mehr als ein Tor gemacht haben. Und das bei 7 Spielen gegen nicht immer die allerheißesten Gegner, weiß ich nicht, ob das so ein Qualitätsmerkmal ist. Da sind die Deutschen schon ein bisschen breiter aufgestellt. Da hast du immerhin 5 Spieler mit 3 Toren. Du hast über 10 mit 2 Toren. Ja, ich glaube, für den generellen Vergleich der Mannschaften müssen sich die Deutschen keine Sorgen machen. Die Frage ist nur, können die diese erste Reihe im Zaum halten? Und die erste Reihe wird sehr, sehr viel Eiszeit bekommen. Und das ist halt die Sache. Schaffst du es, diese erste Reihe auszuschalten, hast du eine sehr gute Chance, weiterzukommen. Und dieses Phänomen haben die Schweizer wiederum nicht. Wenn die Peterka-Reihe ausschalten, dann gibt es aber noch drei andere Reihen in Deutschland, die Tore machen können. Zwar nicht unbedingt drei im Spiel oder sowas, aber wie Harry Kreis ja letztens schon mal gesagt hat, jeder schießt auch seine Tore auf eine andere Art und Weise. Die einen, die zocken eher, die anderen kommen aus dem Umschaltmoment, dann die vierte Reihe ist vielleicht eher so, die so wühlt und das Ding aufs Tor wirft und dann danach stochert und sowas. Also du hast schon verschiedene Spielweisen und bei der Schweiz bin ich, hast du halt vor allen Dingen halt diese eine Reihe und ich weiß nicht, ob das nachher der Faktor ist.
Welche deutsche Reihe stellst du gegen die Hischier-Reihe und stellst du da nochmal um? Also normalerweise wirst du
Sturm. Egal wo. Ich würde genau. Nicht Sturm dahin stellen.
Ja, Sturm gegen Hischier, aber spielt dann Sturm weiterhin in der Reihe, in der er zuletzt war, mit Cahun und Tiffels, halt mit der Qualität noch auf den Flügeln.
Also erstmal wissen wir gar nicht, ob Freddy Tiffels nicht auch noch gesperrt wird. Ne?
Ja, genau.
Hat ja auch einen schönen Bandencheck kurz vor Schluss völlig sinnfrei gegen Frankreich rausgehauen. Also zumindest Stand jetzt wissen wir es nicht, am Mittwochvormittag, ob er am Donnerstag spielen darf. Und ich gebe dir natürlich recht, also Tiffels und Cahun sind jetzt nicht die ersten Spieler, an die ich denke, wenn ich an Defensivstürmer denke. Andererseits, du kannst ja nicht, wenn du dich jetzt gefunden hast mit diesen vier Reihen und so die letzten vier Spiele gut gespielt hast, jetzt auf einmal nochmal anfangen, die Reihen umzustellen. Vielleicht machst du es doch, um auch die Schweizer irgendwie zu überraschen, aber eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen.
Ja, oder Kastner, Tomi, Ehl wäre dann noch eine Möglichkeit, ne, gegen die zu bringen. Aber normalerweise hast du...
Dann geht es in der Qualität aber schon ein Stück runter, muss man schon klar
sagen. Ja, normalerweise musst du Sturm natürlich immer gegen Hischier auf dem Eis haben, so oft wie es geht, auch bei den Bullies natürlich. Und dann ist die Frage schon, die ich mir stelle, wird das dann die gleiche Reihe sein wie zuletzt eben mit den angesprochenen Tiffels und Cahun auf den Flügeln oder ob Deutschland dann nochmal umstellt. Aber vielleicht solltest du dich gar nicht zu sehr am Gegner orientieren, sondern einfach ja diesen Schwung, den Deutschland jetzt auch aufgebaut hat, auch in der Offensive mitnehmen. Zweites Thema ist für mich Special Teams. Ja? Also Deutschland hat zwar die beste Powerplay-Quote, aber die Schweizer haben 10 Überzahltore geschossen, also die Quote ist schwächer, aber 10 Powerplay-Tore in der Gruppenphase, ja gut. Und man muss dazu sagen, Deutschland hat genauso wie die Schweiz natürlich auch Powerplay-Tore gegen die schwächeren Gegner kassiert, geschossen. Die Schweiz hat ein schwaches Penalty-Killing, aber auch da muss man sagen, die haben zum Beispiel 3 in Unterzahl gegen Kanada kassiert. Die waren nicht so schlecht mit dieser Powerplay-Formation, die da getroffen hat. Ne? Insofern ist auch da die Frage, gibt man da so viel auf diese Statistiken, auf das Powerplay? Was feststeht ist, also auch da wieder, wenn eben Hischier und Co. kommen in Überzahl, wird es gefährlich mit Josi hinten an der blauen Linie. Brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Richtig, wenn wir natürlich gucken, wie Deutschland gegen die Top-Teams gespielt hat, nämlich gegen Schweden und die USA, da hat natürlich relativ wenig geklappt. Bei den Schweizern wiederum gegen die Top-Teams. Die haben gegen Kanada waren sie nah dran, gegen die Tschechen haben sie gewonnen, gegen die Finnen haben sie gewonnen, jeweils nur mit einem Gegentor. Ja, also rein von dem her haben die Schweizer natürlich einen Vorteil. Aber die Frage ist natürlich, haben die Deutschen gegen Schweden und die USA so hoch verloren, weil es einfach qualitativ nicht reicht? Oder waren sie da noch nicht so im Turnier und nach den Reihenumstellungen, nach dieser Aussprache, die man ja gehört hat, erstmal mit Trainer, dann nochmal die Mannschaft alleine und dann mit der Systemumstellung, ob man dann generell auch besser ist, ne? Und dann auch, ob man diese Schweden- und USA-Spiele überhaupt noch in die Rechnung mit einbeziehen darf jetzt.
Auch bei den Special Teams natürlich Nico Sturm dann wieder wichtig in Unterzahl, vor allem gegen das Powerplay der Schweizer und ja, Nico Sturm einerseits auf dem Eis wieder stark, andererseits lässt er auch bei den Interviews wieder tief blicken. Ich finde eine sehr, sehr interessante, etwas längere Aussage, aber hören wir da mal rein, weil für ihn das ja so ein bisschen wie eine Reinigung jetzt ist mit der Nationalmannschaft. Wieder gute Stimmung, wieder Siege auch im Vergleich zu der Saison mit den San Jose Sharks, die für ihn nicht so einfach war.
Auch einfach hier mal mit der Scheibe zu spielen, nicht überall dem Ding das ganze 60 Minuten lang hinterherlaufen, die ganze Saison, das war schon einfach auch nicht nur physisch, sondern auch mental einfach brutal anstrengend. Ich glaube, gerade für einen Spieler wie mich, der halt ja, hinten versucht, seine Aufgaben zu machen und versucht im Unterzahl in den Bulli spielen einen guten Job zu machen, so, das geht dann auch immer, ich kann da nicht so viel Selbstvertrauen rausziehen, wenn wir dann sowieso 6 oder 7 Tore im Spiel bekommen, so, dann kann man sich auch nicht gut fühlen über das Unterzahlspiel, wenn du dann am Ende trotzdem 7 Buden bekommst, so, deswegen hier habe ich halt das Gefühl, jetzt so, wie ich meinen Stiefel so runterspiele, so, das bringt was, das merke ich, das gibt Selbstvertrauen, das bringt der Mannschaft was und es gibt einem selbst natürlich auch Selbstvertrauen. Und ja, Gewinnen macht einfach mehr Spaß als verlieren, was ist aber so.
Also Bernd, ganz andere Situation für Nico Sturm jetzt mit der Nationalmannschaft und er sagt ja selber, er zieht da Selbstvertrauen raus und zieht auch Stolz raus und Kraft aus dem, was er eben in Unterzahl spielt als Arbeiter, auch bei den San Jose Sharks, aber wenn es halt einfach gar nicht läuft für das Team, dann bringt das halt auch für die Punkte nichts. Und dann, glaube ich, musst du dir schon sehr was konstruieren, dass du dann sagst, okay, das ist mein Job und den mache ich weiterhin gut, wenn es fürs Team überhaupt nicht läuft. Weil mit seiner Saison selber bei den San Jose Sharks war er ja gar nicht unzufrieden.
Nee, und der Unterschied war ja auch, ich meine, so ein Tim Stützle oder so ein Moritz Seider oder so ein JJ Peterka, die haben jetzt auch die Playoffs verpasst. Aber die hatten zumindest, sage ich jetzt mal, im Januar noch die theoretische Chance, da reinzukommen. Und für die Sharks war die Saison eigentlich Ende November spätestens vorbei. Du hast bis mit 11 Niederlagen gestartet. Wie willst du das noch aufholen? Und dann hast du wirklich Monate, von denen du weißt, es geht hier um gar nichts mehr. Wir können nicht mehr, wir können eh nicht mehr reinkommen. Dann kriegst du da nochmal 6, dann kriegst du da nochmal 2-stellig. Ich habe wirklich 2-stellig Spiele verloren. Ne? Dann war Sturm ja selber auch noch verletzt, musste an der Hand operiert werden und so. Also wirklich ein absolutes Jahr zum Vergessen. Und der musste auch mal wieder erstmal mental aufgebaut werden. Und jetzt bei der Nationalmannschaft, gerade zu der WM, ist ja ein ganz anderes Ding. Da weißt du auch, okay, ich spiele hier nicht Monate, selbst nach so einem 1-6 gegen Schweden, hast du jetzt nicht gedacht, oh Gott, jetzt haben wir hier noch irgendwie 3 Monate Saison. Sondern du weißt, nee, wir haben jetzt noch 4 Spiele, die sind innerhalb von einer Woche und dann gewinnen wir die und dann spielen wir ein K.O.-Spiel. Und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Und wie er es ja auch gesagt hat, einfach mal nach dem Spiel in der Kabine zu kommen, wo laute Musik läuft, wo gelacht wird, wo gute Stimmung ist, wo man sich auf die Schulter klopft und mal einen blöden Witz macht und sowas. Ne? Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du immer in so einen Laden kommst, wo alle nur hängende Köpfe haben.
Schauen wir, bevor wir uns alle Viertelfinals nochmal geben, auf die Mannschaften, die ausgeschieden sind, oder genauer auf die Österreicher. Ne, weil in der Gruppe B war es fast schon klar. Ne? Da hätten die Letten einen Sieg gebraucht im abschließenden Spiel gegen die USA. Und das hat einfach nicht hingehauen, ja, um mal vorbeizuziehen an der Slowakei. Aber die Österreicher hätten halt den Sieg gebraucht gegen Großbritannien, die schon abgestiegen waren, mit Backup-Goalie, ohne ihren besten Spieler. Und schaffen es trotzdem nicht. Ja, unterm Strich hätte der Dreier gereicht dann für Österreich, um sich fürs Viertelfinale zu qualifizieren.
Ja, und ich bin persönlich beleidigt, muss ich sagen. Ich meine, wir machen hier irgendwie, wir reden irgendwie 17 Mal als Österreich als Top. Wir machen hier einen eigenen Podcast zur österreichischen Mannschaft und hauen uns da quasi auf die Seite derer, die hier von dem Eishockey-Wunder sprechen und die neue Supermacht, die jetzt Schweiz und Deutschland einholt und bla 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 und dann sowas. Also ich bin persönlich beleidigt, muss ich sagen. Weil uns das ja auch nicht gut dastehen lässt, wenn wir ehrlich sind.
Naja, also...
Aber ich sehe die Schuld eher bei dir, weil du wohnst an der Grenze. Weißt du, wenn die Holländer bei der WM was reißen, dann können wir über mich, über meine Verantwortung reden.
Ja, also ich habe es ja schon so ein bisschen auch vermutet, dass es passieren könnte. Ne?
Und ja, klar.
Nein, ich habe es ja sogar gesagt hier. Ja,
nachher wusste das natürlich.
Nein, also ich habe sogar gesagt, glaube ich, hier, dass es wieder passend wäre, wenn sie es dann verkacken, dann im letzten Spiel, aber... Unter dem Strich muss man trotzdem sagen, ist das ein Schritt nach vorne für Österreich, aber dann eben diese Chance wirklich zu haben aufs Viertelfinale und das Spiel dann so zu verlieren, haben auch geführt, kriegen dann 2 in Unterzahl, einmal doppelte Unterzahl, Wechselfehler mit dabei, also ganz, 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 ganz blödes Spiel einfach für die Österreicher und dann sind sie eben nicht im Viertelfinale, aber trotzdem, wenn du 10. wirst, ja, wie die Österreicher jetzt abgeschlossen haben, haben sie auch schon sehr, sehr lange nicht mehr geschafft. Also im großen Bild ein erfolgreiches Turnier für Österreich. Wenn wir jetzt nur das letzte Spiel nehmen, dann natürlich ein schlechter Eindruck hinten raus. Ich glaube, über Norwegen, Dänemark und Großbritannien haben wir in den 10 Minuten dann teilweise schon auch gesprochen. Ich würde bloß noch mal da sagen, genauso wie auf der anderen Seite bei Lettland, Kasachstan, Frankreich, Polen, also die Mannschaften, die raus sind einfach, wenn wir da jetzt den Quervergleich ziehen zu Deutschland, also es gibt bei Deutschland ja überhaupt keine Diskussion mehr, ob man bei der Slowakei vielleicht gerade noch so, bei den anderen Mannschaften, ob man die schlägt. Also ja, vor ein paar Jahren hättest du gesagt, boah, Dänemark da in der Gruppenphase, boah, das wird dann hart um Platz 4, kann auch mal verloren gehen.
Gegen Letten hast du auch häufiger mal verloren.
Genau, ne? Gegen Letten auch.
Erinnere dich mal, warum Deutschland überhaupt 2018 Olympiasilber geholt hat, weil du... das entscheidende Quali-Spiel in Lettland 3-2 mit einem Tor kurz vor Schluss erst gewonnen. Oder in der Verlängerung sogar nicht. Kühnerkell, ne? War das doch, ne?
Kurz vor Schluss,
Kühnerkell. Oder war es Verlängerung? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es 3-2 ausgegangen und es war sehr, sehr eng. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, dieses 1-1-8 aus lettischer Sicht ist jetzt auch nicht die Regel beim Spiel gegen Deutschland. Aber es war auch nicht so, als hätten wir alle gesagt, boah, 8-1 gegen Lettland, was ist denn hier los? Sondern du siehst natürlich schon, wie sich das deutsche Eishockey grundsätzlich entwickelt. Zumindest in der Spitze über Breite und Tiefe und Jugend und Frauen und so. Das ist aber ein ganz anderes Thema.
Ja, aber das wollte ich damit sagen. Normalerweise ist, also der nächste Schritt jetzt, würde ich sagen, ist Viertelfinale eigentlich fast klar vor dem Turnier. Und dann weißt du normalerweise auch, dass es ein enges Viertelfinale gibt im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Ja, schaffst du überhaupt das Viertelfinale und ja, dann kannst du dann auch mal ein 6 geben und dann bist du halt raus. Also das ist, denke ich, schon der nächste Schritt, den die Nationalmannschaft auch gemacht hat. Auch ohne eben Dreiseitel, Stützle, Seider, ja, Gawanke würde ich jetzt vielleicht auch noch mit dazu nehmen, der jetzt nicht mit dabei ist im Vergleich Nöbels. Zum vergangenen Jahr. Nöbels, ja. Also das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir nochmal auf das Duell gegen die Schweiz schauen. Im Vergleich zum letzten Jahr hast du halt eben Seider, Gawanke und Nöbels nicht mit dabei.
Ja, also wenn wir einen deutschen Top-Kader bei Olympia aufstellen, da sind von den 4 Centern, die ich jetzt da sehe, 3 nicht dabei. Ne? Also 3 Seitenschütze Nöbels. Der einzige dabei ist ein Sturm. Also da ist noch ordentlich Luft nach oben, was den Kader angeht.
Also haben wir jetzt im Viertelfinale die Schweiz gegen Deutschland am Donnerstag um 16.20 Uhr in Ostrava. Parallel spielt in Prag Kanada gegen die Slowakei und am Abend dann USA gegen Tschechien um 20.20 Uhr in Prag und in Ostrava die Schweden gegen die Finnen. Also von den Namen her haben wir natürlich USA, Tschechien, Schweden, Finnland da schon mal im Viertelfinale diese Duelle. Die Finnen enttäuschen, finde ich, momentan bei diesem Turnier als Mannschaft eher, aber ich würde ihnen auch zutrauen, dass sie das irgendwie humorlos 1-0, 2-1 nach Verlängerung gewinnen gegen die Schweden. Kann mir aber auch vorstellen, dass das irgendwie so ein 6-1 wird. Also da ist für mich, ja, kann in beide Richtungen gehen. Und auf der anderen Seite USA gegen Tschechien. Hey, Tschechien
das
hat
beste das Spiel
ist,
eigentlich, oder?
Ja, das ist das beste Spiel, ja.
Ja, ich meine, wenn die Amerikaner allein Boldy, Kachuk und Goodrow, alle zweistellig gepunktet, teilweise 7 Tore wie Kachuk, also die sind echt heiß drauf und die Tschechen natürlich durch jetzt das Upgrade mit Zacha und mit Pasternak natürlich auch nochmal richtig was dazu bekommen. Dazu natürlich die Atmosphäre in Prag und einerseits, ne, das sind ja auch die beiden Mannschaften, die von den großen 6 am längsten auf den Titel warten. Die Amerikaner haben das in den 30ern irgendwann zum letzten Mal eine reine WM gewonnen. Die Tschechen warten seit 2010 drauf. Also da gehen beide auch mit gut Druck ran und ich glaube, das wird wirklich so von der Atmosphäre, vom Spiel her, vom Renommee her, wird das, glaube ich, so das beste Spiel.
Ja, ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die noch nie Weltmeister waren, ne? Mit der Schweiz und mit Deutschland im Viertelfinale und Kanada gegen die Slowakei. Da, also das ist...
Das heißt das Langweiligste, ne? Muss man sagen. Wobei, wer weiß, die Slowaken sind knallhart, die Kanadier, die können auch gut rumpeln, haben sie auch schon mal gezeigt. Also das könnte auch ein richtig dreckiges Spiel werden.
Du kannst doch hier kein Spiel als langweilig bezeichnen in diesem Viertelfinale. Was ist los mit dir?
Langweilig natürlich für falsche Ausdruck, hast du völlig recht. Ja,
also, völlig recht. Also die Fallhöhe natürlich auch wieder hoch für die Kanadier, ne? Mit jetzt alles gewonnen in der Gruppenphase, vielleicht nicht alles glatt wie die Schweden und dann geht's gegen die Slowakei und jeder erwartet von ihnen da auch den Sieg. Und auch für das Turnier insgesamt habe ich Kanada halt einfach, das ist jetzt auch nicht so eine Überraschung, ja, die Mannschaft, die Jahr für Jahr halt ins Finale kommt, die habe ich auch wieder auf dem Zettel, die Kanadier, aber vor dem Turnier habe ich mir gedacht, ja gut, ja, der Kader ist schon geil, ja, aber da fallen mir jetzt auch
am meisten Luft nach oben von den Top-Teams. Ne?
Ja genau, das ist halt, aber der ist trotzdem richtig geil, dieser
Kader. Und
Finale
natürlich auch, klar.
Ja, du hast halt.
Ja, aber ich bin echt auf die Slowaken gespannt. Also vor allen Dingen Pospisil, der ist ja sowas von Asi, also wieder den Kachuk dann zur Weißglut gebracht hat in dem Spiel gegen die USA, wo Herr Kachuk dann nachher sich darüber geärgert hat, dass man Leute hier nicht ungestraft umboxen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das gegen Kanada jetzt genauso macht. Vielleicht gibt es in den ersten 2 Minuten direkt irgendwann Monster-Checking Bedard oder sowas. Ich glaube, da wird es richtig abgehen. Andererseits, was halten wir eigentlich von Herrn Slafkovský bisher? Ich meine, spielt schon irgendwie geil, ist schon giftig, ist da, aber hat kein einziges Tor geschossen in 7 Spielen, das finde ich schon krass.
Ja, da war es bei Olympia 2018, hat er einen 7-7 gemacht, ne? Also da, als er MVP geworden ist. Also er ist natürlich auffällig, er ist mit einer der auffälligsten, aber du erwartest dann von so einem Stürmer auch, dass er dir, ja, vielleicht dann in einem Viertelfinale gegen Kanada dann mal eine wichtige Bude macht, das auf jeden Fall. Bei den Kanadiern nochmal ganz kurz zurück, da gibt es schon auch Spieler, die was zu gewinnen haben. Also ein John Tavares, große Karriere, First of All Pick, ja, U20 Weltmeister geworden und MVP-Titel geholt in jungen Jahren, ist natürlich Olympiasieger geworden, 2014 hat den World Cup of Hockey gewonnen, 2016, aber Tavares war bei Weltmeisterschaften dabei, in dieser Phase, als die Kanadier mal in Serie im Viertelfinale ausgeschieden sind. Also Tavares war 10, 11 und 12 dabei und jeweils keine Medaille. Also John Tavares spielt die 4. Weltmeisterschaft und hat noch keine Medaille geholt mit den Kanadiern und das ist schon
und
so einer...
Hat er natürlich in der NHL sehr viele Titel gewonnen, ne?
Ja, schön, dass du da nochmal die blaue Wunde aufmachst, ja, und da nochmal schön rein.
Die Ben Islanders, meinst du?
Ja, ja, genau. Nee, also natürlich auch kein Stanley Cup für John Tavares, war 2-mal Finalist für die Hart Trophy, für den MVP. Großartige Karriere, ja, und ich glaube, der ist schon auch heiß drauf, dass er da nochmal weit kommt bei der Weltmeisterschaft und da eine Medaille holt oder besser gesagt ins Finale kommt.
Ja klar, das ist natürlich, da haben alle Kanadier von Anfang an drüber gesprochen. Also wenn du schon an den ersten Spieltag mit denen gesprochen hast, dann ging es immer nur um Gold. Und das ist ja auch der richtige Ansatz. Also wenn du Kanada bist, wenn du Rekordweltmeister bist, wenn du in den letzten Turnieren auch diverse Titel gewonnen hast oder im Finale warst, wie auch immer, da kannst du ja nicht hinstellen und sagen, ja, wir gucken mal und Halbfinale wäre toll. Nee, also das ist immer der Anspruch Kanadas, Gold zu holen. Und ich halte es auch nicht für unrealistisch, wobei ich natürlich auch sage, Schweden ist der absolute Topfavorit aktuell.
Würde ich auch sagen, kann mir aber auch vorstellen, dass die Kanadier, USA, Tschechen da nochmal richtig heiß laufen in der K.O.-Phase. Und gerade in dem Viertelfinale USA gegen Tschechien, wenn du da einen Großen rausnimmst, ja, also ein Großer kommt weiter, ein Großer wird rausgenommen, kann das auch nochmal Schwung bedeuten für die restliche K.O.-Phase. Dann nochmal ganz kurz zum Modus, also die Gruppenersten können erst im Finale aufeinandertreffen. Also wenn Kanada und Schweden weiterkommen im Viertelfinale, dann spielen die im Halbfinale auf jeden Fall nicht gegeneinander, sondern dann wird halt jeweils wieder neu gesetzt. Das als Info dazu und ja, vielleicht auch ein Halbfinale wieder mit Deutschland, wenn sie sich durchsetzen gegen die Schweiz. Es wird schwierig. Wir freuen uns auf den Donnerstag und freuen uns auch darüber, dass weiterhin das Crowdfunding so gut läuft bei Start Next, wo wir da sagen, hey komm, die nächste Stufe geht noch, die 2100, die knacken wir noch, ja, mit so rund 50 Euro, die wir noch brauchen. Dann gibt es nämlich für all die mit dabei sind, im September und Oktober jeden Wochentag die 10 Minuten Eishockey. Ich habe euch ja schon gesagt, schreibt mir eine kurze Nachricht, wenn ihr jetzt während des Turniers auch die 10 Minuten Eishockey hören wollt, ihr Crowdfunder, aber da noch ein bisschen supporten, dann sind wir, für die, die noch nicht supportet haben, dann sind wir auch bei der nächsten Stufe und dann gibt es eben noch was on top. Wir sagen heute Dankeschön an Jan, an Gerd, an Matthias, an Marc, an Markus, an Maximilian, an Sascha, an Andreas und an Norbert. Sie alle haben supportet unter www.startnext.com/WM2024 und damit auch dafür gesorgt, dass sich Bernd Schwickerath fürs Viertelfinale in Ostrava nochmal so eine schöne Loft rauslässt. Ja,
ja, richtig schöne Loft. Ich stelle mich so Rumpelbude durch hier. Aber was willst du machen? Ist wieder gebucht, Züge sind gebucht. Ich fahre dann morgen früh wieder rüber nach Ostrava. Aber auch noch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank an alle, die unterstützt haben und die noch nicht unterstützt haben. Leute, der Österreich-Special-Podcast, der muss euch doch ein paar Euro wert sein. Ne? Das könnt ihr mir noch nicht erzählen.
Danke fürs Zuhören. Viel Spaß mit den Viertelfinals. Wir hören uns da, wenn ihr wollt, um 16.20 Uhr und um 20.20 Uhr bei Sportdeutschland TV. Und dann danach natürlich mit Bernd Schwickerath im Podcast.
Das wird richtig geil.